Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ortszentren sollen lebendiger werden, dank mehr Arbeitsplätzen und mehr Wohnungen. Kampf ums Überleben. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS spart massiv, auch beim Personal. Im Grundton positiv. Der Bericht der europäischen Geldgeber zu Griechenland liegt vor. Und um eins, IKRK-Präsident Peter Maurer darüber, wie man richtig verhandelt und wie falsch.
Weder das Gegenüber als fundamental moralisch verwerflich anschaut und es unmöglich findet, mit jemandem zu reden, dann hat er auch kein Ergebnis ihrer Verhandlung.
Peter Maurer im Tagesgespräch. Mein Name ist Simon Loy. Guten Mittag. Nun weiter zu Karin Britsch. Sie hat die News kurz und kompakt.
Die Zentren der Schweizer Städte und Dörfer sollen anziehender und lebendiger werden. Dieses Ziel verfolgen der Gewerbe- und der Gemeindeverband. In vielen Orten seien Läden und Gewerbe aus den Zentren verschwunden. Eine Wiederbelebung von Ortskernen könne das Wirtschaftswachstum fördern. Neue Arbeitsplätze würden geschaffen und Fachgeschäfte nicht mehr verdrängt, sagte Gewerbeverbandspräsident Jean-François Riem. Bis nächsten Frühling wollen die beiden Verbände einen Leitfaden erarbeiten, der zeigt, wie Stadt- und Ortskerne wiederbelebt werden können. Internationale Großkonzerne mit Sitz in der Schweiz sind offen gegenüber einer Steuerreform, allerdings mit Einschränkungen. Heute werden im Ausland erzielte Gewinne tiefer besteuert als Gewinne, die in der Schweiz anfallen. Das stört unter anderem die EU. Die heutigen Regeln ließen sich nicht mehr lange halten, heißt es in einer Stellungnahme des Verbands Swiss Holdings. Der Verband fordert als Ersatz eine generelle Senkung der Unternehmenssteuern. Zusätzlich sollten Erträge aus Lizenzen tiefer besteuert werden. Auch müsse die Holdingbesteuerung erhalten bleiben, so der Verband Swiss Holdings. Griechenland kommt der Freigabe einer weiteren Tranche von Hilfsgeldern in der Höhe von 31,5 Milliarden Euro näher. Der Bericht der Griechenland-Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und Währungsfonds zu den Sparmaßnahmen und Reformen ist laut Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker im Grundton positiv. Er werde den Troika-Bericht im Detail prüfen, sagte Juncker vor einem Treffen der EU-Finanzminister. In der Nacht hatte das griechische Parlament dem Budget der griechischen Regierung für 2013 zugestimmt. Die darin enthaltenen neuen Sparmaßnahmen sind Voraussetzung für weitere Finanzhilfen an das Land. Die schwer angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS will in der Verwaltung 800 Stellen streichen und die Löhne der übrigen rund 15.000 Beschäftigten um 15-17% senken, ebenso die Pensionsansprüche. In Stockholm gaben Vertreter der SAS zudem den Verkauf von Teilen des Unternehmens bekannt. Die SAS fliegt seit Jahren Verluste ein. Am Wochenende gab es Spekulationen, die Airline könnte bald zahlungsunfähig sein. Der Schweizer Energiekonzern Alpiq muss sein Sparprogramm nach eigenen Angaben beschleunigen. Alpiq prüft deshalb den Abbau weiterer Stellen und auch den Verkauf eines Braunkohlekraftwerks in Tschechien. Der größte Schweizer Energiekonzern hatte vor einem Jahr mit dem Abbau von Arbeitsplätzen begonnen. Bisher wurden 450 Stellen gestrichen, 170 davon in der Schweiz. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres ging der Umsatz von Alpiq um gut 5% zurück. Die Schweizer Privatbank Julius Baer will ihr Geschäft in Italien ausbauen. Julius Baer beteiligt sich mit 20% am privaten Mailänder Vermögensverwalter Kairos. Gemeinsam wolle man zu einem der führenden Vermögensverwalter Italiens werden, teilten die Unternehmen gemeinsam mit. Die Krise beim britischen Medienkonzern BBC hat weitere personelle Konsequenzen. Die Leiterin der News-Abteilung und ihr Stellvertreter haben ihre Aufgaben bis auf Weiteres an Kollegen übertragen. Das bestätigte die BBC. Der Schritt erfolgt nur 2 Tage nach dem Rücktritt von BBC-Direktor George Entwistle. Die Parteichefin der deutschen Grünen, Claudia Roth, kandidiert erneut für den Vorsitz der Partei, trotz ihres schlechten Abschneidens bei der Wahl der grünen Spitzenkandidaten. Zahlreiche Parteifreunde hätten sie zum Weitermachen aufgefordert, sagte Roth. Deshalb werde sie an der Seite ihres Co-Vorsitzenden, Cem Özdemir, wieder antreten. Am Wochenende entschieden die Grünen mit Fraktionschef Jürgen Trittin und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt in die Bundestagswahlen 2013 zu steigen. Der Bund verstärkt den Kampf gegen den asiatischen Laubholzbockkäfer. Bei dem Käfer handle es sich um einen besonders gefährlichen Schädling, der Laubbäume befalle, teilt das Bundesamt für Umwelt mit. Käfer oder Larven gelangen oft in hölzernen Verpackungskisten aus Asien in die Schweiz. Bisher wurde der Schädling in 7 Kantonen entdeckt. Das Bundesamt für Umwelt empfiehlt, verdächtige Käfer einzufangen und diese auf die kantonale Pflanzenschutzstelle zu bringen. Das Insekt ist schwarz und hat helle Flecken.
12.36 Uhr hier gleich, tote Ortszentren, doch es geht auch anders. Mitleben, die Reportage aus Lichtensteig im Toggenburg. Alarm in den 80er Jahren.
Vor dem Ozonloch sind wir alle gleich. Auch die Schweiz ist vom Ozonabbau bedroht.
Heute geht's der Ozonschicht wieder besser, doch mit anderen Klimaschutzabkommen harzt es, warum CO2 halt nicht FCKW ist. Dann China, Hand in Hand von Kommunisten und Kapitalisten. Warum Kapitalisten auch Kommunisten sind. Schließlich Kindergartenbesuch im zürcherischen Elsau.
Haben alle ein Kind getestet?
Nein, ein paar haben den Tag.
Und wann hat man denn plötzlich einen Tag?
Wenn man in der Schule ist.
Oder besuchte unser Korrespondent doch vielmehr eine Schule? Die Reportage zur Basisstufe, jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.706 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.20.55 gehandelt, der Dollar zu 94,75 Rappen. Das Wetter. Im Norden und in den Alpentälern ist es heute hochnebelartig bewölkt. Die Temperatur liegt bei 9 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne und mit 14 Grad ist es dort recht mild. Morgen Dienstag und dann am Mittwoch liegt zäher Hochnebel über dem Flachland. In den Alpen scheint die Sonne, im Süden ist es teilweise sonnig. Die Höchstwerte liegen um 8 Grad. Im Süden gibt es wieder milde 14 Grad.
Leerstehende Ladengeschäfte, ausgestorbene Gassen, unbewohnte Wohnungen. So zeigen sich in der Schweiz viele Orts- und Stadtzentren. Der Schweizerische Gemeindeverband und der Gewerbeverband wollen das Problem angehen. Sie zeigen den Städten und Gemeinden auf, wie diese ihre Zentren wieder beleben können. Auch im Toggenburger Städtchen Lichtensteig war die Altstadt vor nicht allzu langer Zeit beinahe tot. Die Gemeinde wusste sich aber zu helfen und gilt jetzt als Lehrstück. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher war für uns in Lichtensteig.
Stolz thront das mittelalterliche Städtchen hoch über der Thur. Knapp 2000 Menschen wohnen hier. Das Leben an diesem Morgen pulsiert. Autos rollen über die Hauptstraße, links und rechts davon befinden sich diverse Geschäfte unter Arkaden. 2 Metzgereien, ein Käsegeschäft, eine Bäckerei, ein Kiosk, ein Volk, ein Schmuck- und Uhrenladen, ein Blumengeschäft und auch ein Bioladen. Dominique Eberle führt das Geschäft erst seit kurzem. Der Charme des Städtchens hat's ihr angetan.
Die Arkaden sind heimelig. Man kennt die Leute, die Ladner kennen sich untereinander, es ist ein Miteinander.
Die Stimmung war vor 6 Jahren allerdings nicht immer so gut. Wie in vielen anderen Gemeinden hinterließ der Strukturwandel auch in Lichtensteig seine Spuren. Jedes zweite Haus stand zum Verkauf, die Kleinstadt war ein Sanierungsfall, erinnert sich Gemeindepräsident Roger Hochreutener.
Ja, die Gebäude waren innen und außen nicht saniert und man hätte gar keinen Grund gehabt, hier hinzuziehen, hier Wohnungen zu suchen. Es hatte sehr viele Leerwohnungsbestände, etwa 50 Wohnungen waren frei. Ja, jeder zweite Laden war einfach geschlossen und war ein leeres Schaufenster. Das war natürlich eine Stimmung, die ziemlich betrüblich war.
Arbeitsplätze verschwanden, Mieter zogen weg. Der Gemeinderat zog die Notleine. In einer Stadtanalyse wurde untersucht, wie das Städtchen wieder attraktiver gemacht werden könnte. Im Vordergrund stand das Wohnen. Die Gemeinde sanierte die eigenen Liegenschaften und schuf moderne Wohnungen. Gleichzeitig unterstützte sie Private mit Förderbeiträgen. Rund 400.000 Franken investierte die Gemeinde und das hat sich nun bezahlt gemacht. Laut Gemeindepräsident Roger Hochreutener gibt es in der historischen Altstadt heute keine leeren Wohnungen mehr. In den Gassen sei wieder Leben.
Die Läden sind wieder besetzt und es läuft was. Und es sind ja nicht nur die Läden, es ist ja auch das gesamte Gewerbe, das profitiert von einer baulichen Erneuerung. Das Baugewerbe und alle Zulieferer, die Restaurants und so, das hat ja eine Auswirkung nicht nur auf das Verkaufsgeschäft und auf das Fachgeschäft.
Das zeigt sich dann auch beim Rundgang durchs Städtchen. Im Blumengeschäft zum Beispiel schwärmt der Besitzer Marcel Jung vom wiederbelebten Stadtkern.
Das ist gut, Ross. Die Gemeinde hat sich ja auch eingesetzt. Sie haben die Stadt verschönert, man hat die Beleuchtungen auch gemacht, nachts so, dass richtig die Arkaden und alles ein bisschen zur Geltung kommt. Also auch unsere Schaufenster und so, das ist mit der neuen Beleuchtung. Es hat ein anderes Flair gegeben und wir merken da ganz gut.
Der Umsatz sei um 40% gestiegen, heisst es im Blumenladen. Ähnlich tönt es in anderen Geschäften. In der Chesi zum Beispiel ist seit einem Jahr Gabi Döbele am Ruder. Auch sie profitiere von den Massnahmen des Gemeinderats.
Der Lade lebt, die Leute haben Freude im Lade und unterstützen natürlich den Lade. Ich bin, ja, muss sagen, sehr zufrieden. Der Lade wird angenommen und Liechtenstein lebt, ja.
Auch die Einwohnerinnen und Einwohner sind stolz auf ihr wiederbelebtes Städtchen. Dass die Ladengeschäfte wieder besetzt sind, wird rundherum geschätzt.
Ja, sehr, weil es fängt an zu töteln.
Ich finde es super da. Also zum Posten, die kleinen Läden sind lässig. Also ich tue es auch unterstützen. Und zwar regelmäßig. Also Käse ist super, Metzgereien zwei, das ist für den kleinen Dörfli extrem.
Auch die sanierten Fassaden in den historischen Gassen kommen gut an. Ob bei Neuzuzügern oder bei alteingesessenen Einwohnern.
Ja, entsprechend gut. Das ist eine gepflegte Sache. Es hat ein paar Objekte drin, wo noch könnte etwas verbessert werden, aber ich habe nichts zu reklamieren, das behält man da.
Am Ende waren es aber nicht einzelne Aktionen, die zum Erfolg führten. Es brauchte einen Prozess. Gebäude wurden renoviert, die Beleuchtung neu gemacht. Es sind kleine Mosaiksteinchen, die dem Stadtkern von Liechtensteig neues Leben einhauchten.
Ja, die Reportage von Sascha Zürcher hat es gezeigt, Liechtensteig hat seinen Kern erfolgreich wiederbelebt. Unzählige andere Gemeinden in der Schweiz kämpfen aber noch immer mit dem Problem, Caroline Ahn von der Inlandredaktion. Wie konnte es denn so weit kommen, dass so viele Orts- und Stadtzentren langsam aussterben?
Es ist eine Auswirkung der vielbesprochenen Zersiedelung. Das heißt, Gemeinden, aber auch Städte wachsen, und zwar vor allem gegen außen, also Einkaufszentren, Möbelhäuser, aber auch Wohnquartier entstehen auf der grünen Wiese. Weil es rentiert für Gemeinden und Unternehmer und weil auch der Gestaltungsfreiraum viel größer ist, man kann quasi bauen, was man will, man hat keine Nachbarn oder gar denkmalgeschützte Gebäude oder ein Ortsbild, worauf man Rücksicht nehmen müsste. Und in diese Neubauquartiere ziehen Familien und in der Stadt oder im Dorfkern wird die Bevölkerung immer älter, die Umsätze der Gewerbler gehen zurück, Läden ziehen weg und die Wohnungen werden dadurch wiederum weniger attraktiv. Es beginnt so eine Negativspirale.
Weiß man denn, wie viele Gemeinden mit dem Problem der toten Zentren kämpfen?
Der Gemeinde- und der Gewerbeverband haben heute keine Zahlen präsentiert, aber das Phänomen sei eigentlich flächendeckend. Also es betrifft Städte wie Gemeinden. Natürlich nicht alle gleich und die Probleme sind auch überall etwas anders, aber trotzdem, es betrifft praktisch alle.
Ist es denn eigentlich ein Problem, das die Gemeinden selber lösen sollten, selber lösen müssen? Oder sind da nicht auch die Kantone oder sogar der Bund gefordert?
Das neue und geplante Raumplanungsgesetz will einige Pflöcke gegen die Zersiedelung einschlagen, aber gefordert sind hier tatsächlich vorab die Gemeinden und die Kantonen. Mit ihren Zonen und Nutzungsplänen können sie bewirken, dass beispielsweise auf alten Industriebrachen oder Geländen konzentriert gebaut wird oder können in einer Altstadt Straßen für Gewerbe oder Wohnungen sinnvoll trennen oder eben kombinieren. Und die Gemeinden können auch bestimmen, wo weiter hinausgebaut wird oder wo eben nicht.
Vielen Dank für diese Antworten, Caroline Ahn von der Inlandredaktion. Rendezvous in 16 Minuten, 13 Uhr. 2200 Delegierte sitzen seit letztem Donnerstag mit mehr oder weniger Sitzleder in der großen Halle des Volkes in Peking. Sie leiten einen Generationenwechsel ein in der Führung Chinas. China, das heißt vor allem Allmacht der kommunistischen Partei, das heißt aber auch Kapitalismus, eine Wirtschaft, die immer größer, immer wichtiger, immer bestimmender wird. Ich fragte Urs Mörf in Peking mit Blick auf den laufenden Parteikongress, wie viele von diesen 2200 Delegierten sind eigentlich Wirtschaftsleute?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wirkliche regelrechte Privatunternehmen, so viel ich weiß, nur etwa 2 Dutzend. Obwohl es angeblich unter diesen immerhin mindestens einen von diesen chinesischen berühmten 270 Dollar-Milliardären dabei haben soll. Aber es gibt natürlich zahlreiche weitere Wirtschaftsvertreter, weil die Partei, die ist ja im Bereich Staatsunternehmen immer noch sehr, sehr aktiv und dort wechselt sie halt ständig Personal aus. Da werden Leute hin und her rotiert. Da ist jemand eine Weile lang CEO eines der großen Konzerne, dann wird er in ein Ministerium versetzt, dann vielleicht in eine Provinzregierung und wieder zurück. Also da sind die Grenzen sehr, sehr fließend.
Das heißt, der Austausch zwischen Wirtschafts- und Politelite ist sehr durchlässig. Wie frei ist denn das Unternehmertum in China ganz allgemein?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man es genau anschaut, weil vom Gesetz her, vom Papier her ist das schon sehr frei. Man kann hier zweifellos ein Unternehmen gründen, das braucht ein bisschen Bürokratie, aber das ist auf der ganzen Welt so. Allerdings muss man schon davon ausgehen, dass ein Upstart, also eine Neugründung von einem Betrieb mit einer zündenden Idee, es nur wirklich weit bringt, wenn er sich eben auch arrangiert mit den lokalen Behörden und vor allem mit den staatlichen Banken, weil die entscheiden letztlich darüber, ob es Kredit gibt oder nicht. Und ohne Kredit kann ein Unternehmen nicht wachsen.
Und wie sieht denn so ein Arrangement mit den Banken, mit den Behörden aus?
Also mit den Behörden geht es darum, dass man denen eben klar macht, dass es für die Lokalbehörden interessant ist, dieses Unternehmen zu haben, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden in ihrem Sprengel, dass dort Steuern dann bezahlt werden, dass sich das gut ausmacht im CV der örtlichen Kader, die ja auch aufsteigen wollen. Und bei den Banken, das kommt immer darauf an, haben die Banken genügend Kredit zur Verfügung im Moment von der Direktive von oben, von Peking her, oder sind sie gerade eher daran, die Schraube zuzudrehen?
Das ist also die Seite der Unternehmen, die sich arrangieren müssen. Wie bringt denn die kommunistische Partei die Wirtschaftsbosse dazu, so zu handeln, dass es ihr der Partei gefällt?
Also bei den ganz großen Unternehmen, das sind ja praktisch alles wirklich Staatskonzerne, dort ist es halt schon so, dass die Parteileute das Sagen haben. Im Zweifelsfall, falls der CEO dieses Betriebs nicht ohnehin selbst auch zugleich Parteichef ist, dann hat der Parteichef wirklich mehr reale Macht. Er hat dann das definitive Sagen. Es gibt aber auch immer wieder Konflikte, es gibt einen jahrelangen Konflikt, also die Regierung und auch die Partei wollen eigentlich, dass diese sehr profitträchtigen großen Staatsunternehmen, zum Beispiel die Telekom-Gesellschaften, dass die mehr Gewinn an den Staat abliefern. Und die Konzerne, die wehren sich dagegen und häufig auch die Ministerien, denen sie formal unterstehen, weil die das als ihre eigenen Pfründen anschauen.
Urs Mörf, wer hat eigentlich mehr Gewicht in Chinas Wirtschaft? Parteibosse, die ihre Macht ausnutzten, um sich Unternehmen unter den Nagel zu reißen? Oder sind es die privaten Unternehmer, die unter dem Schutz der Partei reich geworden sind?
Nun, also im kritischen Fall ganz klar die Parteibosse und eben indirekt auch die Partei. Es hat wirklich viele private Unternehmer gegeben, die reich geworden sind, sehr reich geworden sind. Aber dieser Reichtum bringt nur begrenzt Macht mit sich. Also im letzten entscheidenden Fall ist Reichtum nicht mit Macht gleichzusetzen hier in China. Hier gilt, wie an anderen Orten auch, aber noch sehr viel stärker, das alte Sprichwort, wer den Kopf zu weit raushängt, dem wird er abgeschlagen. Und es gibt dafür sehr viele Beispiele. Es sind viele von den ersten sehr reich gewordenen, neureichen Unternehmen sind gescheitert, sind irgendwann mal von der Partei sogar ins Gefängnis gesteckt worden.
Das waren Ausführungen von Urs Mörf in Peking. Dieses Gespräch wie die ganze Sendung stellen wir für Sie ins Internet. Sie finden alles zusammen ab etwa 13:30 unter rendezvous.drs.ch. UV-Strahlung ist für uns Menschen eine gefährliche Sache. Sie begünstigt Hautkrebs, schädigt unsere Augen. Schützen vor diesen UV-Strahlen tut uns eigentlich die Ozonschicht. Doch in den 1980er Jahren kam der Schock, als Wissenschaftler festgestellt hatten, die Ozonschicht, die dünnt sich aus. Es gibt ein Ozonloch. Innerhalb kürzester Zeit schloss die Weltgemeinschaft ein Abkommen ab, um die Ozonschicht zu schützen. Dieses Montrealer Abkommen gilt als Glanzstück der internationalen Umweltpolitik und der Ozonschicht geht es seither besser. Doch so erfolgreich das Abkommen auch ist, man kann es nicht einfach als Vorbild nehmen für andere Umweltprobleme. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Kühlschränke, Klimaanlagen und Spraydosen, sie alle kommen längst ohne ozonschädigende Gase wie das FCKW aus. Mit dem Montrealer Abkommen vor 25 Jahren wurden die Chlor- und Bromverbindungen nach und nach verboten, die Industrie und Gewerbe zur Herstellung ihrer Produkte benutzten. Ein großer Erfolg für die Umweltpolitik, sagt Bettina Hitzfeld vom Bundesamt für Umwelt BAFU.
Das Montrealer Protokoll ist sicher eine der großen Erfolgsgeschichten in Bezug auf internationale Umweltverhandlungen. Es ist das einzige nach wie vor, welches wirklich von allen Ländern der Erde, von 197 Ländern, ratifiziert und in Kraft gesetzt wurde.
Für die BAFU-Expertin lag dies an der damals einzigartigen Konstellation.
Ich denke, es war wirklich eine sehr einzigartige Kombination vom Input der Wissenschaftler, die Überzeugungskraft der Wissenschaft gepaart mit einem sehr großen politischen Willen, dort wirklich was zu tun.
Mit einem gewissen Neid schauen denn auch die Umweltschützer von heute auf die Ausgangslage von damals. Denn bei anderen umweltpolitischen Verhandlungen harzt es gewaltig, zum Beispiel bei den aktuellen Klimaverhandlungen oder bei der Umsetzung des Biodiversitätsabkommens. Rico Kessler von der ProNatura Schweiz.
Ja, es ist natürlich ein Ansporn zu sehen, dass internationale Umweltprobleme auch energisch angegangen werden können und gelöst werden können.
Zwar gibt es Parallelen zwischen dem Montrealer Abkommen und heutigen Verhandlungen, wie zum Beispiel zum Klimaschutz. So nahmen beide zuerst die Industrieländer in die Pflicht und bezogen die Entwicklungsländer erst später mit ein, ein wichtiger Faktor. Dennoch lässt sich das erfolgreiche Abkommen zum Schutz der Ozonschicht nicht einfach so auf andere Verhandlungen übertragen. Dafür sind die Unterschiede doch zu groß. So mussten die Konsumenten, konkret die Käufer von Kühlschränken, ihr Verhalten nicht ändern. Beim Klimaschutz geht das nicht so einfach. Beim Ozonloch sei zudem das Problem klar umrissen und überschaubar gewesen, erklärt WWF-Klimaexperte Patrick Hofstetter. Bei der Artenvielfalt oder der Klimaerwärmung seien diese Probleme weitaus komplexer.
Es hat sich gezeigt, dass das Klimaproblem zu lösen tatsächlich viel anspruchsvoller ist. Das heißt, dass es nicht einfache Teile gibt, die man jetzt übernehmen könnte aus dem Montreal-Protokoll und dann würden die Klimaverhandlungen viel einfacher und schneller vorangehen.
Und das liegt vor allem an den wirtschaftlichen Auswirkungen. ETH-Professor Thomas Bernauer, Experte für internationale Umweltpolitik, sagt im Vergleich zu den schwierigen Klimaverhandlungen:
Beim Ozonproblem reden wir von ganz wenigen Milliarden pro Jahr für die Umstellung. Beim Klimaproblem reden wir über 100, 200 Milliarden pro Jahr. Das sind riesige Unterschiede in den Kostendimensionen.
Dennoch habe man mit Blick auf das Ozonabkommen etwas gelernt, ist Umweltpolitik-Experte Bernauer überzeugt.
Man hat sicher etwas daraus gelernt. Es gibt im Moment eine kontroverse Diskussion, ob diese Architektur der Problemlösung wirklich noch Sinn macht. Alle Staaten an einem Verhandlungstisch sitzen, über 190.
Und so bleibt das erfolgreiche Montrealer Ozonabkommen in seiner umfassenden Art zwar ein Vorbild. Für die Lösung aktueller Umweltprobleme wie beim Klima ist es als Modell aber nicht realistisch.
Ein Bericht von Monika Zumbrunn in den Mittagsinformationen auf DRS 1, DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Sechs vor eins. Kindergarten und die ersten ein bis zwei Klassen der Schule verschmelzen. Vor etwa 8 Jahren wurden in vielen Deutschschweizer Kantonen derartige Schulversuche gestartet. Ein Bericht kam vor 2 Jahren zum Schluss, das Modell funktioniert. Die Kinder werden individueller gefördert, aber diese Grund- oder Basisstufe ist auch teurer und nach 4 Jahren sind die Kinder schulisch nicht weiter als im herkömmlichen Modell. Was jetzt? Die Stimmberechtigten im Kanton Zürich müssen sich Ende Monat entscheiden, sollen alle Schulgemeinden zur Grundstufe wechseln, darf die Schulgemeinde frei entscheiden oder soll man überall zum alten Modell zurück? Zürich-Korrespondent Gudin Vinzenz nimmt uns mit ins Klassenzimmer einer der knapp 60 Grundstufen-Versuchsklassen, ins Schulhaus von Elsau, einem Dorf mit gut 3000 Einwohnern bei Winterthur.
19 Kinder sitzen im Kreis auf kleinen Stühlen und üben das Lied für den Räbelichtli-Umzug. Der Kreis, die Stühle, das sieht aus wie im Kindergarten. Dazu der große Spielbereich im L-förmigen Raum. Neben dem Kreis mit den Stühlen allerdings stehen Schülerpulte, ausgerichtet auf eine Wandtafel. Wer ist hier Schüler, wer Kindergärtlerin? Ich frage Cleo, 6-jährig, 2. Grundstufenjahr. Sie hat ein Kinski-Täschli.
Haben alle ein Kinski-Täschli?
Nein, ein paar haben einen Teig.
Und wann hat man denn plötzlich einen Teig?
Wenn man in der Schule ist.
Wir sind jetzt nicht in der Schule.
Also doch, da hat es Schulkinder, aber eher Kinski-Kinder.
Das mit dem Teig und Täschli wäre also geklärt. Sonst aber sind die Grenzen zwischen den 3 Jahrgängen fließend. Das ist die Idee der Grundstufe. Beispiel Hausaufgaben. Da fragen die beiden Lehrerinnen die Kinderschar.
Er möchte alles Hausaufgaben. Orgi möchte Hausaufgaben, dann. Du möchtest auch Hausaufgaben. Und du möchtest auch Hausaufgaben.
Hausaufgaben auf Wunsch.
Genau, die jüngeren Kinder möchten halt auch Hausaufgaben, so wie die älteren Kinder. Und hier haben sie die Möglichkeit, selber zu entscheiden, möchte ich Hausaufgaben, ja oder nein.
Sagt die eine Lehrerin Corinne Bossart. Ein Element, das den Bruch zwischen Kindergarten und Schule zum Verschwinden bringen soll. Und das ist ein wichtiger Punkt, findet Schulleiter Peter Fleischmann nach 8 Jahren Erfahrung mit der Grundstufe in Elsau.
Der fließende Übergang vom Kindergarten zur Schule, der kommt vielen Kindern entgegen. Das individuelle Lerntempo hat sich sehr bewährt. Unsere Beobachtungen haben auch gezeigt, dass die Kinder ein deutlich besseres Sozialverhalten zeigen, schon in der Grundstufe.
An diesem Morgen ist im Schulhaus in Elsau Elternbesuchstag. Die Eltern, die gekommen sind, hatten schon oder haben immer noch Kinder in der Grundstufe mit unterschiedlichen Erfahrungen.
Ich erlebe es als sehr positiv. Wir haben 3 Kinder, 3 Mädchen. Und was ich einfach gesehen habe, ist, dass sie gegenseitig sehr viel profitieren können voneinander. Ich finde es eine absolute geniale Sache.
Die Schwächeren werden viel abgelenkt. Für mich ist einfach mehr Unruhe also in dem Ganzen. Ein
Drittgrundstüfler kann eigentlich hat noch viel Platz zum Spielen, was in einer anderen Schule nur noch Schule ist.
Ja, in der Grundstufe ist die Regel, dass man Hochdeutsch redet. Ich finde es schade bei den sehr kleinen Kindern, weil sie einfach Wörter übernehmen, wie Karotte, die dann nicht mehr Rüebli heisst.
Ich denke, schlussendlich kommt auf gleich raus, aber ich finde es lässig, dass er die Möglichkeit hat, zum Verfahren davon zu profitieren.
Dass es, salopp gesagt, aufs Gleiche rauskommt, hat vor 2 Jahren eine Studie gezeigt. Am Ende der 2. Klasse war der Lernerfolg mit Grundstufe oder Kindergarten derselbe. Unter anderem hier haken die Grundstufengegner, vor allem aus den bürgerlichen Parteien, ein. Warum soll man für die flächendeckende Grundstufe im Kanton 60 Millionen zusätzlich pro Jahr ausgeben, wenn es offenbar nicht mehr bringt? Die Grundstufe bringe gegenüber dem normalen Kindergarten keine Vorteile, finden auch viele Kindergärtnerinnen. Der normale Kindergarten habe sich verändert. Es werde längst nicht mehr nur gespielt, sagt Verbandspräsidentin Brigitte Fleuti, selber Kindergärtnerin in Langnau am Albis.
Wir haben viele Lernspiele im Kindergarten. Wir schreiben die Namen mit Knet oder wir lernen zählen oder sortieren. Die ganze mathematische Grundlage wird gelegt im Kindergarten. Und wenn ein Kind nach einem Jahr bereit ist, in die Schule einzutreten, dann führen wir wieder Gespräche, dann kann das Kind früher eingeschult werden. Auch das ist kein Problem.
Und Brigitte Fleuti räumt ein, dass sich der Kindergarten auch dank der Konkurrenz zur Grundstufe verändert habe. Jetzt aber könne man den Versuch getrost auslaufen lassen. Das fände der Elsauer Schulleiter Peter Fleischmann schlimm.
Für Elsau wäre das natürlich eine Katastrophe, dass wir diese gute Schule, die wir aufgebaut haben, rückgängig machen müssten. Das wäre sicher für Lehrpersonen, Eltern und Kinder eine große Enttäuschung.
Darum hofft Fleischmann, dass sich das Volk für den Mittelweg entscheidet, dass die Zürcher Gemeinden zwischen den Modellen wählen können. Dann gäbe es zwar im Kanton, zum Teil innerhalb derselben Ortschaft, weiterhin Kindergarten und Grundstufe nebeneinander. Wie ein Kind eingeschult wird, wäre ein Stück weit vom Zufall abhängig. Aber die Kantone Bern, Luzern und Glarus haben genau das beschlossen. Sie lassen die Schulgemeinden wählen. Zürich wäre also kein Sonderfall in der Schweiz.
Codin Vinzenz, gleich im ersten und vierten, wie verhandelt man mit Leuten, die aufs eigene Volk schießen lassen und wie nicht? Und wie weit muss man sich dazu verbiegen? IKK-Präsident Peter Maurer nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Peter Karin Pritsch.
Die Ortszentren in der Schweiz sollen dank mehr Arbeitsplätzen und Wohnungen lebendiger werden. Der Gewerbe- und Gemeindeverband erarbeiten gemeinsam Vorschläge für anziehendere Zentren. Der Troika-Bericht der europäischen Geldgeber zu Griechenland sei im Grundton positiv, sagt der Eurogruppenchef Juncker. Damit dürften die Griechen wohl bald eine weitere Hilfsgeldtranche von über 30 Milliarden Euro erhalten. Die skandinavische Fluggesellschaft SAS kämpft ums Überleben. 800 Stellen werden gestrichen, die Löhne der übrigen Angestellten werden gesenkt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.